willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Nach wie vor sind wir nur als Duo unterwegs, weil der Daniel, damit habe ich verraten, wer quasi mit mir dabei ist, weil der Daniel in Urlaub ist, würde ich mal sagen, hallo Tobi.
Hi Henrike, ja, ich kann es nur noch mal sagen, jetzt schon seit über anderthalb Jahren, Gott sei Dank, sind wir zu dritt, weil sonst gäbe es inzwischen ganz schön viele Solo-Aufnahmen. Oder wir hätten das gemacht, so halt wie früher, dass man sich wirklich, tun wir zwar immer für euch, für den Podcast zerreißt und auch noch von der letzten Insel oder aus dem letzten Wald, wo man gerade rumturnt, sich einwählt. Aber so ist es für alle im Moment die richtige Form. Dass wir mal zu dritt, mal zu zweit sind und kommende Woche mit Blick auf die US Open werden wir mit unserer großen Vorschau, denke ich mal wieder, unseren Sandplatzgott mit dabei haben.
Gehe ich von aus. Aber zu zweit sein ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort für eins der Themen, das wir uns für heute vorgenommen haben, nämlich Doppel, und zwar Mädenspiel-Doppel. Und Tobi, da ich ja kein Mädenspiel-Doppel spiele, müsstest du jetzt anfangen und mir sagen, was ist da los?
Also für einige von euch dürfte das nichts Neues sein, weil es gibt es schon in einigen Landesverbänden, aber hier oben in Hamburg gab es dann doch auf Vereins- und vor allen Dingen auf Spieler- und Spielerinnenseite am Donnerstag einen kleinen Aufschrei, Fragezeichen, manche finden es vielleicht gut, all dieweil der Hamburger Tennisverband beschlossen hat, dass in der Wintersaison die Doppel bei den Mannschaftsspielen ab sofort mit der No-Add-Regel ausgespielt werden sollen. Das heißt, für diejenigen von euch, die nicht wissen, was das bedeutet, wenn es zum Einstand kommt im Aufschlagspiel, entscheidet der nächste Punkt, wobei die retournierende Partei entscheidet, von welcher Seite aufgeschlagen wird, also von der Einstands- oder von der Vorteilseite. Das Ganze soll zu einer Verkürzung der Spieldauer führen und die Begründung, warum es kürzer werden soll. Wir spielen, wie eigentlich fast überall in Deutschland, ja schon seit vielen Jahren den dritten Satz als Match-Tiebreak. Also es geht gar nicht so sehr, doch es soll die Spieldauer verkürzen und die Begründung, warum man das macht in Hamburg ist, dass doch die Hallenkapazitäten in Hamburg so knapp wären, dass es wichtiger wäre, dass die Mädenspiele schneller rum sind und man deswegen die Spielzeit der Doppel verkürzen möchte. Wer mich da im Hintergrund sozusagen schon leicht sarkastisch grinsen und lächeln hört, ist richtig, kommen wir gleich dazu. Aber erstmal, Henrike, No-Add kennst du, auch wenn du selber kein Mädenspiel-Doppel spielst. Ja, also vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, was hältst du denn von der No-Add-Regel, jetzt losgelöst, ob sie im Amateurbereich oder bei den Profis gespielt wird?
Ich mag sie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das irgendwie so, ich finde, es hat halt nichts mehr mit Tennis zu tun, so richtig, weil ich irgendwie eins der zentralen Dinge im Tennis finde, ist dieses, es ausspielen zu müssen, dann finde ich doch die Regelung besser zu sagen, okay, dann spielen wir halt den dritten Satz als Match-Tie-Break von mir aus. Wenn man jetzt sagt, man will eine Verkürzung schaffen, finde ich das eine bessere Lösung. Und ganz ehrlich, ich habe da keine Zahlen zu, aber ich frage mich, wie viel Verkürzung die No-Add-Regel wirklich bringt. Also ist das Problem mit dem Einstand wirklich so groß, dass man jetzt sagt, okay, wir verzichten darauf, bringt mir jetzt viel? Wird im Doppel wahrscheinlich tendenziell eher nochmal eine Sache sein als im Einzel, könnte ich vermuten. Aber trotzdem hätte mich doch mal der Vergleich interessiert, wie viel gewinnen wir, wie viel Zeit gewinnen wir damit? Ob das wirklich so viel ist und ob es sich dafür lohnt, dieses Element, das ja zum Sport dazugehört, dann wegzunehmen. Weil es ist ja ein Tauschgeschäft, das man macht. Und dann, finde ich, muss sich das lohnen.
Also wenn wir vielleicht erstmal bei dem Aspekt der Verkürzung der Spieldauer bleiben, da ist es so, habe ich dieser Tage gelesen, dass seit der Einführung der No-Ad-Regel bei den Profis auf der ATP-Tour die Matches von vorher durchschnittlich, das waren, meine ich, 88 Minuten, runtergegangen sind auf roundabout 74 Minuten oder sowas, also eine gute Viertelstunde kürzer. Allerdings muss man sagen, es ist die Kombination der Einführung von No-Ad und vor allen Dingen dem Wegfall des dritten Satzes, sprich der dritte Satz wird als Match-Tiebreak ausgespielt. Und ich denke, wir brauchen an der Stelle keine Wissenschaftler sein und auch keine Studien hier nebendran liegen zu haben, um zu behaupten, und ziemlich felsenfest behaupten zu können, dass der Löwenanteil der Verkürzung der Spielzeit durch den Wegfall des ausgespielten dritten Satzes kommt und nicht durch die No-Ad-Regel. Oder wie siehst du das?
Also nur, dass ich das richtig verstehe. Diese Verkürzung um roundabout 15 Minuten ist aufgekommen, nachdem man beide Veränderungen vorgenommen hat. Also man hat nicht getrennt oder man kann nicht trennen, weil ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr. Es wurde gemeinsam eingeführt, ne? Ja.
Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, kann man sagen, hast du schlecht recherchiert, aber in dem Artikel diese Woche vom Hamburger Tennisverband und dann auch der Tim Böseler vom Tennismagazin hat es nochmal dargestellt. Da war eben diese Aufstellung zu sehen, diese ungefähr 15 Minuten, und da ist es die Kombination aus drittem Satz und Match Tiebreak und No Ad.
Ja, aber ich meine, wenn man sich das mal überlegt, man hat quasi einen Satz weggenommen, im Prinzip ja in der Form, weil klar, auch so ein Match-Tiebreak kann sich schon mal ziehen, aber man nimmt schon einen großen Teil raus und verkürzt dann noch bestimmte Spielmomente und kriegt dann eigentlich nur 15 Minuten Zeitgewinn. Ist dann schon fast gar nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Klar, natürlich, wenn du jetzt so ein Turnier hast, wo du, weiß ich nicht, im Doppel irgendwie ein 64er-Feld, ne, glaube ich, gibt es gar nicht, aber ein 32er-Feld hast und du hast natürlich pro Match 15 Minuten weniger, das summiert sich natürlich schon dann auf. Mhm. Aber fällt das im Medenspiel Alltag so auf? Weil ich meine, ich kenne das eigentlich so, dass das immer einen ganzen Tag kostet, weil du musst ja die Einzel spielen und die Doppel, dann bestehen die Doppel normalerweise auch aus Spielern, die auch im Einzel, ne, dann brauchst du ja mal ein bisschen Zeit. Es ist halt die Frage, gewinnt man damit wirklich so viel Platz?
Also die,
dass man dann quasi die Kapazität, die Hallenkapazität runterschraubt.
Ja, sozusagen bevor wir zur Bewertung kommen, den Preis, den du dafür zahlen musst, nämlich die Einzigartigkeit der Zielweise, das sollten wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau, bleiben wir kurz bei diesem Thema. Das Ziel ist es also, die Spielzeit zu verkürzen. Den wesentlichen Punkt hat man ja übrigens im Amateurbereich schon länger durch die Einführung des Match-Tiebreaks sowohl bei Einzel- als auch Doppel vorweggenommen. Insofern, ich wage jetzt mal zu behaupten, wie viele Spiele gehen wirklich 10-mal über einen Stand hin und her, ja, und ziehen es damit in die Länge? Das ist das erste Fragezeichen, das ich habe. Ja. Das zweite ist, für gewöhnlich sind die Doppel die letzten Partien. Das heißt, wenn es nicht eine Vormittags- und eine Nachmittagsbegegnung gibt, dann kommt normalerweise nach den Doppeln nichts mehr. Also insofern kann ich das auch nicht so ganz verstehen. Wenn es aber darum geht, insgesamt die Spielzeit, die Zeit, die ich investieren muss, um bei einem Medenspiel mit dabei zu sein, zu verkürzen, dann denke ich, habe ich in dem klassischen Modus mit zwei Runden Einzel und eine Runde Doppel sowieso ein Problem. Ja, also wenn ich sage, die Leute wollen heute nicht mehr den ganzen Tag auf dem Tennisplatz oder in der Halle abhängen, dann habe ich mit der Einführung der No-Ad-Regel mit Sicherheit nicht den Bonus gefunden, wo der Familienvater, die Freundin oder wer auch immer sagt, du Schatz, am Wochenende, ich bin früher zu Hause, weil wir spielen jetzt No Ad, wir können noch was unternehmen mit unseren Freunden. Sondern dann müsste ich hingehen und sagen, keine Ahnung, es dürfen nur noch Mannschaften antreten, die eine Hallenkapazität von 4 Plätzen haben, weil die Einzel werden komplett in einem Rutsch durchgespielt, nicht in 2 Runden und das Doppel dann verkürzt oder wie auch immer. Ja, also ich tue mich mit der Argumentation, und das ist die Hauptargumentation des Verbandes, schwer, dass damit die Spielzeit verkürzt wird und vor allen Dingen damit dann auch ein Problem in der Hallenkapazität in den zu belegenden Plätzen bei den Vereinen gelöst wird. Ich sehe es nicht so ganz.
Das ist es halt. Also ich meine, ich habe auch mal Medenspiel gespielt und ich glaube, wir haben dann irgendwie mittags angefangen und das war dann, weiß ich nicht, um 12 Uhr nachts dann fertig. Und du fängst ja auch mit den Einzeln an. Und die Einzel, je nachdem, wenn eins von denen dann ewig dauert, dann kommst du ja mit dem Doppel auch nicht auf den Platz.
Ja.
Ne, gut, das wird dann am Ende weniger Zeit fressen vielleicht. Mag ja sein. Nur wenn das dann um 23.40 Uhr aufhört, da stellt sich ja danach auch keiner mehr in die Halle und sagt, ich spiele noch bis, weiß ich nicht, 2 Uhr nachts. Das ist dann am Ende die Frage, fügt sich diese Kürzung halt in das Gesamtsystem ein? Ich finde es ja völlig legitim, darüber nachzudenken. Aber erstens mal, wie ist das eigentlich im Einzel? Wird da auch der dritte Satz als Match-Tiebreak gespielt?
Ja.
Okay. Ja, also ich glaube, dass ich, wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man sagt, komm, man macht den dritten Match-Tiebreak, um das Ganze einfach ein bisschen abzukürzen. Sehe ich absolut noch ein, aber diese No-Ad-Ding, ich glaube, das ist jetzt einfach auch wieder so ein bisschen Aktionismus, dass man irgendwie sagt, hey, wir haben was getan. Oder wenn du es machen willst, ist ja auch legitim. Ich meine, es kann ja wirklich sein, dass das substanziell was bringen würde, aber dann mach doch mal einen Testlauf. Dann mach doch bitte mal, sagst du, okay, wir testen das jetzt mal eine Saison aus. Wir haben jetzt mal gezählt, wie lange das dauert. Wir testen das jetzt mal eine Saison aus und wir gucken jetzt mal, bringt das was? Aber das ist ja so ein Bumm, wir machen das jetzt, weil wir wollen das verkürzen, ohne zu wissen, ob das am Ende wirklich den Effekt hat, den man erreichen möchte.
Ja.
Weil ich finde, so viel Respekt sollte man dem Spiel und auch den Spielern dann schon entgegenbringen, gerade auch dem Doppel, weil dem Doppel ja auch immer, als erstes wird ja dem Doppel was geklaut, muss man ja sagen. Ne?
Ja.
Der Fokus liegt schon klar auf dem Einzel.
Ja.
Dann, wenn man denen also noch was wegnehmen will, dann sollte man wenigstens irgendwie sich die Mühe geben und zu gucken, dass es dann auch einen Sinn hat. Fände ich fair.
Ja, also ich will dem Hamburger Tennisverband gar nicht unterstellen, dass sie das nicht auf eine gewisse Art und Weise testen wollen, denn bisher ist es ausschließlich für die Wintersaison angekündigt. Nichtsdestotrotz gibt es ja wahrscheinlich Erfahrungswerte aus anderen Landesverbänden. Ich meine, gelesen zu haben, dass das in Hessen schon länger so praktiziert wird. Wenn der eine oder die andere von euch das schon kennt und damit Erfahrungen hat, egal ob negative oder positive, fände ich das ganz interessant, wenn ihr die, wenn ihr Lust habt, uns da mal kurz 2, 3 Sätze zu schreiben, gerne auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter findet ihr uns oder an kontakt@tennisproleten.de. Würde mich mal interessieren, was ihr damit für Erfahrungen gemacht habt. Vor dem Hintergrund, ja, Verkürzung der Spielzeit, Attraktivität des Ganzen, ist es für euch nun besser oder schlechter? Denn der andere Punkt nochmal, Henrike, den du am Beginn schon angerissen hast, Attraktivität, also ich bin da ja sehr tenniskonservativ und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die sehr eigene Zählweise beim Tennis mit diesem Gedanken, ich muss immer 2 Punkte mehr machen als der andere, um etwas zu gewinnen. Ja? Das fängt ja im Aufschlagspiel an, deswegen gibt es ja die Vorteilsregelung, Einstand, Vorteil und ich kann das Spiel erst dann gewinnen. Ich muss den Satz mit 2 Punkten Vorsprung gewinnen, ich muss den Tiebreak mit 2 Punkten Vorsprung. Genau diese spezielle Zählweise hat ja genau den Effekt, dass es im Tennis, ich will gar nicht sagen fast wie in keiner anderen Sportart, aber im Tennis spezifisch einfach sehr nicht sehr viele, aber einige dieser Momente gibt, wo du genau in dieser Situation bist und die aus psychologischer Sicht so interessant sind, was passiert auf der einen Seite des Netzes, auf der anderen Seite des Netzes. Und gerade wenn ein Aufschlagspiel hin und her wankt und nach, ich will jetzt gar nicht sagen nach 10-mal, aber nach 3-mal Einstand dann doch in die eine Richtung kippt, dann hat das signifikanten Einfluss, finde ich, auf den Spielverlauf, auf den Matchverlauf direkt danach. Und das macht das doch so einzigartig. Und ich liebe einfach diesen Nervenkitzel, den ein Einstand, den ein Gleichstand in den Spielen heraufbeschwört.
Bin ich absolut bei dir. Also ich bin da, glaube ich, auch noch etwas konservativer. Ich finde halt das gerade interessant. Also dieses, dass es bis zum letzten Punkt eigentlich immer eine Möglichkeit gibt, noch die Kurve zu kriegen, macht für mich die Attraktivität des Sportes aus. Und ich bin auch immer so einer Meinung, natürlich ist die Aufmerksamkeitsspanne der Leute geringer geworden. Natürlich konkurriert Tennis mit viel mehr anderen Dingen. Und klar, es ist grundsätzlich in der Planung bequemer zu sagen, okay, weiß ich nicht, ich fahre jetzt zum Stadion, guck mir 90 Minuten plus, ja, vielleicht geschätzte, weiß ich nicht, 10 Minuten Nachspielzeit, für die gebe ich noch, plus die Pause. Klar, hat man da eine bessere Planbarkeit, aber es heißt ja nicht, dass die Leute nicht trotzdem auch sich für Tennis die Zeit nehmen können und sagen können, ey, ich fahre da mal einen Tag hin und verbringe dann den Tag auf der Anlage und ziehe mir das rein. Also es ist immer die Frage, wenn man etwas verändert, was gerade auch so wichtig für den Sport ist oder den Sport so auszeichnet, sage ich jetzt mal, dann sollte man sich halt immer auch überlegen, erreiche ich damit das Ziel, was ich damit erreichen möchte, auf eine gute Art und Weise. Und ja, hier ist ja jetzt das Ziel, die Hallen besser auszunutzen, muss man sich halt überlegen, ob, wenn man jetzt sagt, im Schnitt 15 Minuten pro Doppel, wenn man das jetzt mal anwenden würde auf die Medenspiel-Doppel, bringen mir dann diese, wie viele Doppel sind das im Winter? 4? 3?
Nein, 2.
2.
Und du spielst ja parallel, es bringt dir pro Begegnung.
Bringen mir diese 15 Minuten was im Tagesablauf dieser Halle wirklich? Ich meine, bringt mir das was? Fragezeichen. Das wäre halt immer die erste Frage. Ist das quasi die richtige Stelle, an der ich ansetze? Gilt aber auch für alle anderen Veränderungen. Ne? Ist das wirklich das, was mir hilft, den Sport irgendwie spannender oder attraktiver zu machen? Weil du musst ja auch mal überlegen, sagen wir mal so, du machst die No-Ad-Regel jetzt überall. Zum Beispiel. Also auch im Einzel. Dann hast du da so 2 Surfbots dir gegenüberstellen. Ich meine, für Daniel wäre das der Traum. Aber für die meisten anderen tendenziell nicht. Weißt du, dann knallen dir sich da die Bälle um die Ohren. Dann sind die zwar in einer Stunde 15 durch mit 3 Sätzen. Aber du stehst da und denkst so, war das jetzt das Match, für das ich aufgestanden bin? I don't know. Also ist das wirklich das, was dem Sport gut tut, weil, ja, es macht halt, wie du sagtest, es macht schon seine Individualität aus, seinen USP, diese Zielweise, dieses Traditionelle, diesen Rhythmus und diesen Kampf aus Geist und Körper zu sagen, ich muss mich da irgendwie durchackern.
Ja, und eben, ich glaube, die Summe ist dann doch mehr als, die Summe und die Teile und die Ganze ist mehr als. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn
sie. Du meinst, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile?
Ja, oder auch ihrer.
Ihrer. Ja, stimmt. Du hast völlig recht, seiner oder ihrer Teile.
Ja, erst häng ich, dann du und jetzt gemeinsam. Also es gibt ja durchaus Leute, die sich immer wieder zu Wort melden, wenn es um veränderte Formate geht, die sagen, naja, aber der Passier schlägt die Linie runter, den der oder diejenige spielt oder der wunderschöne Lob, der bleibt doch der gleiche. Es sind doch nach wie vor Ballwechsel und die Ballwechsel müssen je nach 3 Schlägen aufhören und. Das stimmt ja auch. Und trotzdem stimmt eben auch, dass die Teile ihrer Summe das Ganze größer machen. Eben die Kombination aus dem Sport, den Schlägen, dem Ballwechseln in Verbindung mit der Zählweise, in Verbindung mit dem gesamten Setting, die Besonderheit ausmachen. Natürlich kann man hingehen und sagen, okay, nee, ich kreiere jetzt was Neues. Ja, wenn, keine Ahnung, wenn vor 40 Jahren jemand gesagt hätte, wir spielen Volleyball, aber wir spielen das Ganze im Sand und nur mit zwei Leuten auf einer Seite. Aber ansonsten ist alles ziemlich ähnlich. Da hätten die Leute auch gesagt, das kannst du ja nicht machen. So, doch, du kannst es machen, dann ist es halt, ich will nicht sagen, eine andere Sportart, eine Weiterentwicklung oder wie auch immer. Also ich will mich dem gar nicht als solches verwehren. Ja. Aber ich tue mich schwer. Ich tue mich trotzdem schwer damit. Der Hamburger Tennisverband hat übrigens in seinem Statement auch klar gesagt, dass er möchte, dass das so gespielt wird. Ja? Also dass er nicht die Wahl lässt, so nach dem Motto, wenn beide Parteien, wenn beide Gegner sagen, nee, lass uns mal klassisch spielen ohne No-Ad. Das möchte er nicht. Ob es dann so getan wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber es gab bei früheren Regeländerungen, gerade damals, als der dritte Satz abgeschafft wurde, gab es auch so eine Übergangsphase in manchen Landesverbänden, dass die Mannschaften sich vorher vor Spielbeginn, also nicht vom einzelnen Match, sondern vor Beginn der gesamten Partie, haben einigen können, ob sie den dritten Satz ausspielen oder nicht. Hier an dieser Stelle, nein, also der Verband wird das nicht überprüfen, aber er möchte dann doch schon, dass dass mit No-Ad gespielt wird. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das so in den Hallen jeweils ausgefochten wird, auch wie die Stimmung dazu ist, generell bei den Leuten, ob die das gut haben oder nicht. Ich persönlich finde es wirklich eine Amputation der Schönheit dieses Sports.
Ja, und ich bin ja auch überhaupt nicht gegen Veränderungen. Also ich würde mich zum Beispiel überhaupt nicht sperren dagegen, wenn man diese LED-Regel kippt für den ersten Aufschlag. Also ganz ernsthaft, wenn wir einen Netzroller im Spiel legitim finden, dann können wir es auch beim Aufschlag legitim finden, weil so oft kommt das nicht vor. Viele Leds sind auch so sanft, dass man die nur mitkriegt, weil der Schiedsrichter Led ruft und nicht, weil man es jetzt aktiv gemerkt hat. Dann sowas. Oder ich würde mich auch gar nicht dagegen sperren, wenn man gerade bei großen, wenn man jetzt sagt, bei großen Turnieren, gut, das hilft dem Hamburger Tennisverband jetzt nichts, aber wenn man jetzt sagt, bei großen Turnieren, wie in einem Grand Slam, okay, wir spielen bis Viertelfinale Best of Three.
Hör mal und dann auf. Hörst du ab auf?
Ja, Best of Five.
Hörst du es? Bist du, ich drehe dich gleich auf leise hier.
Und ab
du
da
weißt, dann. Ich schneide die Folge dieses Podcasts, ja.
Ja, dann schneidest du das raus. Aber ich meine, weißt du, das wäre. Okay, dann nicht.
Sorry, nein, weißt du, das wäre.
Das wäre was, wo ich mich irgendwie eher noch mit anfreunden könnte, weil es etwas erhält, was gut ist und sich trotzdem in die Zukunft wendet. Klar, ich würde auch am liebsten, also ich würde auch bei den Damen am liebsten durchweg bei einem Grand Slam Best of Five sehen wollen, weil ich glaube, dass die Damen das könnten und mit der heutigen Generation das auch richtig Spaß machen würde, mal zu sehen, wie die sich da durchfuchsen. Aber das ist natürlich zeitlich nicht zu stemmen. Das ist mir auch absolut klar. Nur, weißt du, einfach, was ich damit meine, ist, wenn man schon eine Veränderung macht und in ein System eingreift, dann doch bitte an einer Stelle, was irgendwie den Charakter erhält und trotzdem einen Fortschritt bringt.
Ja, ja. Würdest du denn erlauben, dass man den Ball zweimal spielen darf?
Du meinst, dass er zweimal auf den Schläger aufkommt?
Ja.
Nee.
Schwierig.
Weil das ist dann wieder so, weil dann können wir ja gleich anfangen, irgendwie Ping-Pong zu spielen oder was auch immer. Also ich glaube, das geht dann schon gegen die Sinnhaftigkeit irgendwie. Und ich sag mal so, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es kommt sehr selten vor, dass das passiert. Insofern, das meine ich ja damit, muss man an den Stellen rumfummeln, die wenig Effekt haben, nur um the sake of was dran rumzufummeln. Nur um zu zeigen, man tut was, weißt du?
Ja. Schreibt uns gerne dazu mal, es wird uns wirklich interessieren, wie eure Sicht der Dinge da ist. Zu letzterem müsst ihr uns nicht schreiben, das war nicht ernst gemeint, sondern es war der sanfte Schubs in Richtung des anderen Aufregers diese Woche, der sich dann wieder auf der Profitour abgespielt hat. Enrique, beim Spiel zwischen Felix Auger-Aliassime und Jack Draper ist beim Matchball für Jack Draper was genau passiert?
Ja, Jack Draper setzte zum Matchball an und wollte, glaube ich, schön Surf and Volley, ich glaube, das war der Plan, spielen. Hatte aber irgendwie nicht einkalkuliert, dass Auger-Aliassime an die Geschichte noch rankommt und ihm den Ball quasi zurück vor den Schlappen spielt. Und dann hat Jack Draper den Ball quasi vom Boden unten so weggekratzt drüber gespielt und dann ist er ziemlich komisch bei Auger-Aliassime auf der Seite angekommen. Und irgendwie beide Spieler dachten, dass quasi Jack Draper den Ball nicht regelgerecht getroffen hat. Das sah der Stuhlschiedsrichter Greg Allensworth nur anders und hat Draper den Punkt zugesprochen und damit auch das Match. Und das fand Auger-Aliassime nicht witzig.
Ja, es war wirklich eine sehr kuriose Situation, denn dieser Return ihm vor die Füße gespielt, zwang ihn im Grunde genommen zu einer Art Halbvolley. Und jetzt begeben wir uns ins Reich der Es könnte sein, beziehungsweise, aber das sieht man doch ganz klar auf den TV-Bildern, oder sieht man es doch nicht so klar. Also das war dann schon sehr skurril, was passiert ist, dass scheinbar, denn es gibt keine hundertprozentige Klarheit dabei, dass scheinbar der Ball kurz bevor er bei Draper ankommt, kurz bevor er den Boden berührt, schon den Schlägerrahmen von Draper berührt, dann den Boden, dann den Schläger und von dort wieder den Boden, dann hochgeht, die an die Netzkante springt, und von dort bei Auger-Aliassime ins Feld reinfällt. Also es klingt kompliziert, ist es auch. Wenn man sich die Sequenz anguckt, dann sieht das aus wie ein missglückter Halbvolley. Aus der Entfernung wird man vielleicht sagen, ja, es war irgendwie ein Double Bounce. Ist es ja aber nicht, weil der Ball keine zweimal aufgesprungen ist, bevor geschlagen wurde, sondern im Grunde genommen einmal berührt, dann springt er auf, nochmal berührt und dann geht er nochmal auf den Boden. Das heißt, ich spiele eigentlich einen Ball, wie wenn ich beim Tischtennis eine Angabe machen würde. Nämlich bei mir einmal ins Feld und dann beim Gegner. Schaut es euch mal an auf Video. Die Frage ist nur, die jetzt dann eben wild diskutiert wurde, wie kann der Schiedsrichter so entscheiden? Hätte er das nicht revidieren müssen? Hätte Draper nicht sagen müssen, ja, das war nicht korrekt? Weiß er das überhaupt? Kann er das wissen? Ist es an Jack Draper, da zu overrulen oder nicht? Auger-Aliassime hat dann noch den Supervisor kommen lassen, der hat sich das vom Schiedsrichter erklären lassen und hat natürlich den Schiedsrichter nicht overrulen können. Und überall dem Ganzen eben die Frage, braucht es einen Kölner Keller, braucht es einen Videoschiedsrichter beim Tennis? Wie siehst du das, Henrike?
Das sind so viele Dinge, bei denen man, wo fange ich an? Also erst einmal, du hast es ja schon mal gesagt. Wir diskutieren natürlich über etwas, was wir später am Videobildschirm quasi überprüfen können. Und selbst wenn man sich den Kram in Zeitlupe anguckt, ist das nicht so ganz eindeutig. Weil ich finde auch, wenn man sich das anschaut, ist es schon sehr schwer zu erkennen, war der Ball wirklich nicht zuerst auf dem Boden und dann am Schläger oder mindestens gleichzeitig auf dem Boden und am Schläger, finde ich in der ersten Berührung auch immer noch schwer, zumindest die Videos, die ich gesehen habe, überhaupt zu beurteilen. Da ist es halt auch die Frage, wenn man dann Videobeweis macht, kriegt man die Bilder irgendwie besser hin, dass man das sicherer sagen kann? Oder gibt es da eine Technologie, irgendwie vielleicht eine Berührung von Ball und Schläger irgendwie zeitlich einordnen zu können? Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, wie kann der Schiedsrichter sowas entscheiden? naja, das ist sein Job oder ihr Job, wenn es eine Frau ist. Das ist seine Aufgabe. Und ich habe auch in einigen Kommentaren gelesen, ja, aber wie kannst du das beim Matchball machen? Ja,
spielt als keine Schiedsrichter, Rolle, oder?
Eben. Und das soll auch keine Rolle spielen. Es kann nicht sein, dass quasi die Dramaturgie des Matches, also an welchem Punkt man jetzt gerade ist, über die Fähigkeit des Schiedsrichters zu entscheiden, irgendwie oder auf diese Fähigkeiten Einfluss hat. Weil viele beschweren sich ja auch, dass jetzt mit dem elektronischen Line-Calling, sei es jetzt einfach zur Überprüfung oder sei es als eigentliche Linienentscheidung, Schiedsrichter nur noch da sind, um zu zählen. Und dann trifft mal ein Schiedsrichter eine Entscheidung und dann passt es uns auch nicht, weil sie dann angeblich in der Nachsicht nicht korrekt war. Also das finde ich auch immer so eine Sache. Und dann ging es auch, ja, Greg Allenthworth, der hat doch letztens irgendwie Shapovalov, war das nicht das irgendwie, oder wen auch immer, ja, disqualifiziert. Wo ich mir auch denke, ja, auch das ist sein Job. Und dass der Supervisor da nichts tun kann, das ist auch korrekt, weil so ist das Tennisreglement. Der Stuhlschiedsrichter trifft Tatsachenentscheidungen, ein Supervisor trifft Entscheidungen, die dass quasi die Tennisregeln das Reglement betreffen. Das klingt immer ein bisschen verwirrend, aber das ist tatsächlich ein Unterschied. Das ist so eine Sache. Hätte Jack Draper eingreifen müssen oder das overrulen müssen? Ja, kann man natürlich sagen. Komm, sagt er, wir spielen noch mal. Aber andererseits ist es auch wieder unfair, ihn da in diese Position zu bringen, weil, hey, es geht um den Matchball. Einerseits auch wieder und andererseits, naja, die Spieler haben da nun mal Schiedsrichter sitzen und dann finde ich es auch völlig legitim, dass die sagen, wir müssen uns auf deren Entscheidungsfähigkeit verlassen. Und dass das für Ogier Aliassim natürlich scheiße ist, sehe ich auch ein. Aber ich glaube, wir haben da jetzt einfach so eine ganz blöde Sondersituation, wo man halt hinterher feststellt, dass vielleicht eine andere Entscheidung besser gewesen wäre. Und diskutiert dann da ewig dran rum, ohne da irgendwie zu einer zielführenden Lösung kommen zu werden. Also dann würde ich sagen, nimm die Situation lieber und versuch daraus zu lernen und zu gucken, ob man da nicht was optimieren kann, wie eben den Videobeweis oder sowas, anstatt da jetzt die einzelnen Parteien dieser Situation in irgendeiner Form zu zerreißen.
Ja, und gegeneinander auszuspielen. Ja, denn, sagen wir mal, bei Jack Draper mal angefangen. Also man kann es ganz brutal sagen, ein Spieler, seine Aufgabe ist zu spielen und den Regeln entsprechend zu spielen. Und dass die Regeln eingehalten werden, das ist der Job des Schiedsrichters. Ja. Wenn das so nicht wäre, dann könnte man den Schiedsrichter auch weglassen, könnte sagen, jeder schießt seine Seite.
Ja, das ist das eben der ist Punkt. Ne?
Aber keine ganz so gute Idee.
Nein.
Das führt ja schon bei Medenspielen zu hitzigen Wortgefechten. Ja. Wenn es nun um den Einzug in ein Viertelfinale bei einem Masters-Turnier und damit um Hunderttausende von Euro und Weltranglistenpunkte geht, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, jeden schießen zu lassen. Die Aufgabe vom Schiedsrichter ist es zu schießen. Und das ist genau wie schon so häufig in solchen Situationen. Wir zu Hause vom Sofa aus, die nochmal auf 10 Sekunden zurückspulen können und das sowieso auch nochmal in Super Slow-Mo präsentiert bekommen. Wir sind oder meinen zumindest ein Stück weiser zu sein. Sind wir vielleicht auch oder wir können ein bisschen mehr sehen als der Schiedsrichter, der nur diesen Bruchteil der Sekunde hat. Er hat kein Video-Replay. Mhm. So, jetzt könnte man sagen, ja, Tobi, aber das ist doch genau, dann gib dem Schiedsrichter doch den Video-Replay, dann machst du ihn genauso schlau wie den Fernsehzuschauer zu Hause. Aber selbst dann ist es, und vielleicht ist deswegen gerade diese skurrile Situation mit so viel Komplexität drin, ne? So, vielleicht ist es selbst da so, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt. Es sieht so aus auf den ersten Blick, dass es nicht regelkonform war. Aber mit hundertprozentiger Sicherheit kannst du es auch nicht sagen. Und macht es diese eine Entscheidung dann besser? Könnt sagen, ja, mit einer gewissen Fehlertoleranz macht es sie schon besser. Denn selbst beim Electronic Line Calling System ist es ja so, dass es noch eine Fehlertoleranz gibt. Aber auch da wieder, für was tun wir das? Tun wir am Ende dem Sport und allen Beteiligten einen riesen Gefallen damit? Wann wird das Ding dann übrigens zu Rate gezogen, der Video Assistant? Kann das dann jeder nach jedem zweiten Ballwechsel? Ich glaube, der Tsitsipas ist aber übergetreten beim Aufschlag. Ich glaube, der hat Fußfehler gemacht. Guck mal nach. Oder ist das dann wie eine Challenge? Dreimal pro Match darf ich sagen, guck dir das bitte an. Oder entscheidet das ausschließlich der Schiedsrichter, wenn er sagt, das möchte ich mir nochmal angucken? Sowas lässt sich sicherlich alles trägt regeln.
Trägt das zur Verkürzung der Matchzeit bei? Um mal das Thema von vorhin zu überlegen. Also ich meine, wenn man da jetzt immer mehr Eingreifmöglichkeiten hat, wie steuert man das? Man wird das natürlich nie ganz fair kriegen. Und zum Beispiel eine andere Situation, das war bei das war beim Match von Coco Gauff gegen Donna Vekić bei den Olympischen Spielen. Da war ja auch ein Ball.
Ja.
Da hatte Donna Vekić einen Ball hart an die Linie gespielt von Coco Gauff. Sie hat den zurückgeschlagen, aber den halt nicht mehr gut zurückgekriegt. Der Linienrichter hatte erst ausgerufen und sich dann aber sofort korrigiert. Und der Stuhlschiedsrichter hat entschieden, dass Coco Gauff von diesem Ausruf in ihrer Schlagbewegung nicht gestört wurde. Und damit hat sie den Punkt und glaube ich auch das Break kassiert. Und darüber hat sich Gauff bis zu den Tränen aufgeregt, weil sie sagte, ich bin gestört worden. Und als das losging, also als diese Situation gerade war, da habe ich dann auf Twitter so 1000 Leute, ganz viele gesagt, ach, der Schiedsrichter, hier, Gauff hat recht. Und wenn du dir dann später mal die Zeitlupe angesehen hast, da hat man nämlich gesehen, dass der Schiedsrichter in diesem Falle tatsächlich recht hatte. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, haha, ich klopfe mir jetzt mal selber auf die Schulter. Ich habe es in dem Moment genauso gesehen wie der Schiedsrichter. Und ich weiß, wie schwer das ist zu entscheiden, weil ich habe selber mal auf dem Schiedsrichterstuhl gesessen. Und das ist no fun, wenn man überhaupt keine Überprüfungsmöglichkeit hat, sondern du quasi bei deiner Entscheidung stehen musst und zwei Leute mitten im Nirgendwo auf dich eindiskutieren. Er hat in dem Fall recht. Und das muss man auch mal sagen, ne? Wie oft liegen den Schiedsrichter mit ihrer Entscheidung richtig? Ne? Das ist ja dann am Ende, könnte man ja auch gemein sein und sagen, ja, lieber Félix Auger-Aliassime, hättest du ja auch mal die Klöten in der Hose suchen können und sagen können, ich akzeptiere das jetzt, weil mal fängt man sich einen, mal teilt man einen aus. Ne? Der wird auch mal eine Situation gehabt haben, wo eine Entscheidung für ihn getroffen wurde, die sich am Ende als falsch rausstellt.
Das war halt beim Matchball, das macht es halt ein bisschen tragisch.
Das ist das halt, die Situation war scheiße. Ja. Sehe ich auch ein, dass das blöde ist, aber am Ende auch ein Matchball ist nur ein Punkt.
Ja, halt der Entscheidende. Andy Roddick tweetete übrigens, war der Meinung, also sorry, wenn ich einen Ball in den Boden geschlagen habe, dann wusste ich das und das habe ich immer gewusst und das wüsste eigentlich jeder Tennisprofi, wenn er einen Ball in den Boden schlägt. Finde ich etwas grobschlächtig, denn in dem Fall kann man nicht davon sprechen, dass er den Ball in den Boden geschlagen hat, sondern es ist wirklich, schaut sich gerne mal an auf Social Media, es ist wirklich eine hauchdünne Entscheidung. Und also ich bin weit weg davon zu sagen, ich würde irgendwas spüren und fühlen können, wie es ein Profi tut. Aber ich sag mal, es gibt ja durchaus bei dem Thema Double Bounce, also war der schon zweimal aufgekommen oder nicht, gibt es ja Situationen im Match, wo du hinsprintest zu so einem Ball und ihn erwischt und du bist dir selber felsenfest sicher, dass er noch nicht zweimal war. Weil irgendwie hat sich das angefühlt, dass dein Schläger unten doch den Platz trifft, ja, da hängt doch sogar der Sand noch dran zwischen den Seiten und das kann nur der Boden von unten gewesen sein, der Ball oben. Und im Eifer des Gefechts bei 30 Grad und nach 2 Stunden gespielt oder sowas, kann es aber genauso gut auch sein, dass es von außen ganz anders aussieht, dass es ja wohl schon ein zweites Mal war und du einfach nur deinem Fiebertraum erlegen warst. Also ich weiß nicht, ob da jeder an der Stelle so besonnen und so umsichtig und klar ist, dass er genau sagt, so war es. Und ich würde dem Jack Draper da nicht mangelndes Sportsmanship vorwerfen wollen. Ich kann Auger-Aliassime verstehen, dass das sehr, sehr unglücklich ist an der Stelle. Aber was soll er machen? Und vor allen Dingen, was soll der Schiedsrichter machen? Ein Schiedsrichter kann nicht, wenn er einmal eine Entscheidung getroffen hat, sagen, nee, jetzt doch anders. Das geht nicht.
Nee, das geht einmal inhaltlich nicht, weil dann glaubt dir der Spieler sowieso nicht mehr. Es geht auch faktisch nicht mehr. Also irgendwann muss ja auch mal eine Entscheidung getroffen werden. Dann ist halt Schluss. Er kann quasi in dem Moment auch nicht mehr zurück. Ich finde es völlig legitim, solche Situationen ranzuziehen und sich etwas zu überlegen. Kann man etwas machen, um die Situation zu verbessern? Und ich finde, man kann absolut über einen Videoentscheid nachdenken, dass man dann sagt, okay, du hast drei Einspruchsmöglichkeiten. Oder man macht das zum Beispiel wie, wenn mit reiner Videotechnologie die Linien überprüft werden und nicht mehr mit Linienrichtern. Dann kann man ja, dann gibt es ja auch diese Close-Call-Einblendungen, ne, ja, wo in sehr engen Entscheidungen automatisch der Abdruck eingeblendet wird. Und ich meine, dann kann man ja von mir aus auch eine Critical Call oder sowas, das an kritischen Punkten, wenn es zum Beispiel um Breakbälle geht oder um den Matchball geht, von mir aus, dass man sagt, okay, bei diesen Punkten kann man sagen, oder bei sehr, sehr verwirrenden Szenen, wie die eine ist. Ich glaube, da sind alle drei Parteien, da ist ja Schiedsrichter mit fein und da sind auch die beiden Spieler mit fein, dass man sagt, okay, das war jetzt eine kritische Situation, dass man sagt, okay, in solchen hat der Schiedsrichter das Recht, den Videobeweis ranzuziehen. Ein bisschen wie vielleicht in American Football, ja, dass man sagt, okay, bis zu dreimal im Match kann man das machen oder so. Man muss sich halt nur darüber im Klaren sein, dass ähnlich wie es übrigens im Football-Match, also American Football-Match auch ist, dass diese Überprüfung dann nicht zur Spielgeschwindigkeit beiträgt. Das ist dann zwar genug Drama, aber das zieht den Laden in die Länge. Das ist nämlich übrigens auch noch so ein Punkt, um jetzt nochmal um diese Zeitersparnis zu kommen. Ja, technisch hat so ein Football-Match eine vorgegebene Zeit. Praktisch ist das auch nicht der Fall.
Ja. Es ist schwierig. Man muss trotz alledem sagen, was ich sehr, sehr dann wiederum auch bewundernswert fand, oder was ist bewundernswert, interessant so von den Charakterstudien. Also was Oje Aliassime, was für ein wohlerzogener und ruhiger Zeitgenosse der ist. Ja, also du hättest auch ausfällig werden können und aufbrausend. Natürlich war er enttäuscht und verärgert und alles und erregt in der Situation. Aber die Art und Weise, wie er kommuniziert, also das höchste der Gefühle war, dass er gesagt hat, hey, wenn wir hier vom Platz gehen und es erweist sich als so, wie ich das gesehen habe, dann wird eine Entscheidung, die wird ridiculous, das wird lächerlich sein, ja, also solche Geschichten, ja, aber da war kein Schimpfwort, kein Fluchen, ja, das fand ich, das spricht für ihn und man kann ihn total verstehen, aber er ruht da wirklich in sich. Jemand, der auch immer lächelt und nicht in sich ruht, das wäre, glaube ich, falsch, aber sehr in sich lächelt und vor allen Dingen bisher eigentlich so gut wie nie einen Outburst nach draußen gezeigt hat, ist Carlos Alcaraz. Aber dem ist diese Woche dann doch einmal der Gaul durchgegangen.
Ja, bei seiner Niederlage gegen Gael Monfils hat der gute Carlos Alcaraz an einer Stelle im Match wirklich seinen Schläger zertrümmert, so in guter Manier, so richtig zerkloppt. Und da, als ich das gesehen habe, habe ich echt da gesessen und gedacht, habe ich den jemals seinen Schläger zerkloppen sehen oder wirklich so wütend gesehen über sich selber? Und mir ist keine Situation eingefallen, wo ich gedacht habe, dass er wirklich mal so drüber war. Er hat sich dann später auch entschuldigt und hat, was heißt entschuldigt, um Entschuldigung gebeten. Man kann sich ja nicht selber entschuldigen. Und gesagt, da sind mir die, ja, wie du gesagt hast, da ist mir der Gaul durchgegangen. Das ist eigentlich kein Verhalten, was ich auf den Platz legen möchte. Da war ich jetzt einen drüber. Das ist dann wieder eine sehr Carlos Alcaraz-typische, glaube ich, Art gewesen. Aber ja, da habe ich echt da gesessen und gedacht, heidenaus. Also da war das Fass, ist dann wirklich übergelaufen. Erinnerst du dich an was?
Nein, mal so eben überhaupt nicht. Das war ja bisher, ich will nicht sagen, so eine Copy-Paste-Geschichte wie zwischen Toni und Rafa Nadal, zwischen Juan Carlos Ferrero und Carlos Alcaraz. Nicht ganz so, sprich ja Onkel, Neffe, Vater, Sohn oder wie auch immer, aber ist ja schon häufig bemüht worden, diese Vater-Sohn-Beziehung zwischen dem Coach, zwischen Ferrero und Alcaraz. Aber gerade Ferrero, der ja einen Ausbund an Gelassenheit und Ruhe und Souveränität, will gar nicht sagen milde, gar nicht das, aber was der ausstrahlt, das schien oder scheint eben seinen Widerhall dann eben positiv zu finden bei Carlos Alcaraz. Auch auf dem Platz, wobei der natürlich eine andere Dynamik und auch eine andere Emotionalität da an den Tag legen muss und darf und soll im positiven Sinne. Aber alles andere und vor allen Dingen dieses Thema Schläger schmeißen, Schläger kaputt machen, schien bisher, auch wenn es noch nie jemand zitiert hat, so ein Ding zu sein, ähnlich eben wie bei den Nadals, nach dem Motto, das macht man nicht. Wenn du hier einmal einen Schläger kaputt machst, dann hörst du auf mit Tennis spielen, so ungefähr. Diese Drohung gab es vielleicht nicht, aber der Outburst als solcher war wirklich so, dass man dachte, was geht denn da ab?
Ja.
Weil, okay, es war sein erstes Match nach dem verlorenen Olympiafinale, was ja nun keine Schmach war, das zu verlieren. Haben wir drüber gesprochen, fantastisches Finale, kann passieren. Und wenn du vorher zwei Grand-Slam-Titel dir eingesteckt hast, dann kannst du darüber enttäuscht sein. Aber das wird sicherlich keine wage ich jetzt mal zu behaupten, keine Spätfolge gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich meine, Carlos Alcaraz ist jetzt 21. Dann fliegt er jetzt darüber, hat Großes vor. Keine Ahnung, vielleicht hat er einfach auch nur schlecht geschlafen und vielleicht hat ihn das auch angekickst mit den Regenunterbrechungen, Verschiebungen. Man weiß es ja nicht. Vielleicht ist sein Handy vorher runtergefallen, kaputt gegangen. Ja? Spider-App oder so.
Das ist halt das, ne? Ja. Also ich meine, ist jetzt in einem Scherz gesagt, aber wir wissen natürlich nicht, was jemand vorher erlebt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, dann trennt sich deine Freundin vorher von dir, dass du dann vielleicht nicht optimal drauf bist.
Irgendwas kann sein. Es ist halt im engeren Tennis-Korsett ist es eine ungewöhnliche Reaktion von ihm, weil so noch nie gesehen. Wir werden das beobachten bei den US Open.
Ja. Ich habe jetzt keine Sorge, dass das irgendwie bei ihm zum Dauerproblem wird. Ich finde auch völlig okay, dass das mit Schmach betrachtet wird, den Schläger zu zerkloppen, weil ich finde, man sollte so einem Schläger, den man dann im größten Teil der Fälle auch noch gesponsert bekommt, schon mit Respekt behandeln und das nicht kaputt machen. Da gibt es andere Wege, mit seiner Wut umzugehen. Dass das mal passiert, gar keine Frage, aber häufen sollte es sich nicht.
Ja, sonst muss er zukünftig No-Ad spielen.
Das ist die Strafe dann.
Ja. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Lust habt, bei den US Open, bei unserem Weltklasse-Tippspiel mitzumachen, dann tut das. Schaut euch das mal an auf Insta, auf Twitter. Wir machen das seit, ich glaube, bald 8 Jahren oder sowas zu jedem Grand Slam. Diejenigen von euch, die dabei sind, wissen es zu schätzen. Da sagen wir auch immer wieder Danke für die rege Teilnahme. Diejenigen, die noch nicht mit dabei sind, macht gerne mal mit. Das ist eine Menge Spaß und es hilft einem auch, oder was es hilft einem, es lässt einen das Turnier noch mal etwas anders erleben und aus einer anderen Warte sehen. Also Juso Hot, US Open, Hop oder Top, schaut es euch mal an. Noch bis Freitag könnt ihr euch anmelden. Ist alles ganz einfach. Außer für uns, gell?
Ja, gut. Ja. Irgendwer muss es ja machen.
Selbstgewähltes Schicksal.
Wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, da können wir kein Mitleid mit einheimsen.
Nö, können wir nicht.
Wollen wir auch was? Gar nicht. Nö. Es bleibt eigentlich nur zu sagen, wenn ihr was habt, wenn ihr was wollt, meldet euch auf Twitter, /X, Instagram, Blue Sky, Threads, Mail, Feuermeldung, Brieftaube. Wir reagieren auf fast alles.
Wir kriegen alles mit.
Ja.
Insofern, guten Start in die Woche. Und ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss, Henrike. Tschüss.
Ah, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.